warum wir Gottes Gegenwart brauchen und wofür. Dieses Thema wurde mir gestellt für den heutigen Sonntag. Warum wir Gottes Gegenwart brauchen und wofür. Ich habe dabei dafür einen Text rausgesucht, der am Ende des Matthäus-Evangeliums steht. Und da sagt Jesus in Matthäus 28, Vers 20, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Ich hatte mal vor Jahren so ein kleines Büchlein, vielleicht kennt die eine oder der andere von euch das noch, das hieß Letzte Worte großer Männer. Das ist ganz spannend, wie manche Atheisten dann so auf dem Sterbebett noch so sagten, also irgendwie, Christus, falls es dich doch gibt, erbarme dich oder so. Und hier haben wir das letzte Wort im Matthäus-Evangelium von Jesus. Als Überschrift eingezogen, aber nicht im Originaltext, steht da der Missionsbefehl, weil der Zusammenhang ist, geht hin in alle Welt, macht zu Jüngern alle Völker, lehrt sie, tauft sie in meinem Namen. Aber dieser Überschrift steht da gar nicht. Natürlich gibt es diesen Befehl und die Aufgabe, aber das Ganze mündet nicht in einen Befehl, sondern eine Zusage. Also am Ende des Evangeliums steht nicht, ihr sollt, sondern ich bin. Ich bin. Klingelt das bei euch? Ich bin der gute Hirte, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, ich bin das Wasser des Lebens, ja, ich bin die Tür, ich bin bei euch alle Tage. Das letzte Wort von Jesus ist eine Zusage. Das ist ein Riesenunterschied, ob ich mein Leben aus einer Verheißung heraus und einer Zusage lebe oder einem Befehl hinterher hechele. Selbst im Gottesbild ist das ein Unterschied. Ich möchte drei Punkte mit euch besprechen zu diesem Gedanken, ich bin bei euch alle Tage. Das erste, Gottes Gegenwart ist eine Tatsache. Ich bin bei euch alle Tage. Das Wasser für die Fische hier, die Luft, die wir atmen, ist eine Tatsache. Und genauso die Tatsache, wie die Sonne da ist, auch wenn wir Nacht haben, sie ist nur einfach auf der anderen Seite des Erdballs, ja, wie die Sonne da ist, wenn es regnet, genauso das Wasser für die Fische, ist Gott da. Gott ist gegenwärtig. Lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. Gott ist da. Was für eine unglaubliche Zusage. Wenn ich das weiß, es gibt ein theologisch-philosophisches Wort, das heißt Kontingenzbewältigung. Kontingenz ist der Zustand, dass Dinge auf mich zufällig einfluschen, dass wir das Gefühl haben, wir sind dem Schicksal ausgeliefert und es passiert so und so und so und wir wissen gar nicht, was passiert jetzt, was kommt und die nächste Krise und im Moment kann man, ja, man kann ja so viel darüber reden, was alles schiefläuft. Und Kontingenzbewältigung bedeutet, das, was geschieht, ist nicht zufällig, sondern es ist immer auch in der Gegenwart Gottes. Gott ist da drin. Wir haben heute Morgen, haben wir beim Frühstück darüber geredet, Samuel, Erika und ich, dass die eigentlich die Chance hätten, schon 25 Jahre früher vielleicht aus Rumänien zu gehen. Dann hat es sich anders ergeben. Und in dem Moment fühlt sich das natürlich nicht so toll an. Ja, so. Aber im Rückblick guckst du drauf, Gott war gegenwärtig. Gott hat es geführt. Ganz oft sehen wir das erst im Nachhinein. Aber wir können darauf vertrauen, Gott ist gegenwärtig. Allerdings spüren wir das nicht immer. Wir nehmen das nicht immer wahr. Die Tatsache ist das eine, das Empfinden ist das andere. Wie mit der Ehe. Ich bin immer verheiratet, aber nicht immer glücklich verheiratet, nicht immer verliebt. Manchmal vergesse es nicht, aber es ist im Alltag nicht gegenwärtig, dass meine Frau da ist. Da brauchen wir besondere Zeiten. Ganz viele Dinge sind so selbstverständlich, so wie das Wasser. Den Fisch kannst du fragen, ob er im Wasser ist. Der wird dich ganz komisch angucken, glaube ich. Sofern du seine Sprache sprichst. Weiß nicht, Italienisch hören wir heute noch. Vielleicht kriegen die Fische das dann ja besser hin. Und deswegen gibt es in der Bibel eben auch Sachen, die uns daran erinnern, wie wir denn eigentlich diese Gegenwart Gottes für uns bewusst machen können. Das eine ist, Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Das heißt, wenn wir ihn anbeten, dann erinnern wir uns an seine Größe. Wenn ich einen Liebesbrief schreibe und schreibe, oh, mein Schatz, ach, deine Sommersprossen, jetzt ist wieder Frühling und die poppen wieder auf, ja, eine nach der anderen. Und ich habe mich in jede einzelne verliebt. Ich warte schon den ganzen Winter, dass die wiederkommen. Dann macht das was mit meiner Ehe, mit meiner Liebe. Und das macht auch was mit Gott, wenn ich mich daran erinnere, wer ist er denn? Was hat er für eine Größe? Also Lobpreis erinnert uns an einen Zustand, der da ist. Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Wir nehmen ihn wahr. Deswegen ist es so gut, dass es seit einigen Jahren eine Lobpreiskultur gibt. Aber es ist keine Frage der Form der Band, die kann so unterschiedlich sein. Ich habe Gerhard Terstegen gerade schon zitiert. Gott ist gegenwärtig, lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihm treten. Ja? Und dann Gott ist in der Mitte, alles in uns schweige und sich innigst vor ihm beuge. Das ist ja Lobpreis pur, nur eben in einer anderen Kultur, in einem anderen Stil. Alle, Paul Gerhard mögen, die wissen das. Lobpreis kann so viele Formen haben. Also, Gott ist gegenwärtig, aber wie können wir uns daran erinnern, indem wir ihn anbeten, ihn loben? Das Zweite, indem wir in die Stille gehen und Momente der Wahrnehmung uns gönnen. Wirklich Momente der Ruhe, der Wahrnehmung. Jesus ist jeden Morgen erstmal, bevor er seinen Dienst getan hat, in die Stille gegangen, hatte Zeit mit Gott. Das kann, manche lesen Bibel, das kann aber auch ein Spaziergang in der Natur sein. Wahrzunehmen, boah, was Gott da schon wieder macht. Wie schön alles wird. Ich finde, der Frühling, abgesehen davon, ich habe da in meinem kleinen Büchlein auch ein Gedicht dazu geschrieben, wo es darum geht, dass einem die Augen tränen, weil man Heuschnupfen hat und gleichzeitig so begeistert ist vom Frühling. Ja, das geht ja manchmal gleichzeitig. So diese Sachen zu entdecken, aus der Ruhe, aus der Natur, aus der Stille hineinzugehen, solche Übungen. Und gerade in einer Zeit, die immer hektischer wird. Wenn ich abends immer meine Handyzeit angezeigt kriege, dann bin ich ja jedes Mal schockiert, wie viel Zeit ich dafür hatte und wie wenig oft ich einfach mal 15 Minuten in der Stille finde. Eigentlich absurd. Wobei, das war natürlich wichtig zu wissen, wie die Bundesliga-Ergebnisse sind, aber nein, ihr wisst, was ich meine, oder? Der Lobpreis, die Stille und dann die Gemeinschaft. Wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Es ist noch mal etwas anderes, in der Gemeinschaft zu sein. Gestern Abend war es die Gemeinschaft von Ehepaaren hier in dieser Gemeinde, so mit 30 Paaren zwischen 40 und weiß ich wie viele Jahren Ehe und ganz kurzer Ehe. Und dann so da im Austausch auch zu sein und sich zu erleben und so. Das ist sehr ermutigend, die anderen zu sehen, zu hören, mit ihnen zu reden, zu fragen. Das ist was Schönes, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Deswegen sind Gottesdienste so gut, so wichtig. Deswegen ist generell so wichtig, uns gemeinsam auszurichten. Wir brauchen einander, wir müssen uns erinnern. Es gibt ein altes afrikanisches Sprichwort, das klingt so einfach, ist aber so tief. Das Wort, das dir hilft, kannst du dir nicht selber sagen. Manchmal erinnern wir die anderen an etwas und es ist gut so, weil sie selber festhängen. Und dann hängen wir selber fest und dasselbe, was wir vorher einem anderen geraten haben, muss uns wieder ein anderer raten und wir erinnern uns. Wir können es nicht selber. Und deswegen ist die Gemeinschaft auch so heilsam, uns an die Gegenwart Gottes zu erinnern. Es hilft. Es tröstet. Es stärkt. Es richtet aus. Es ermutigt. Und manchmal schubst es uns auch ein bisschen. Je nachdem, was wir brauchen. Und eins noch, etwas, was wir ganz oft vergessen. Die Gegenwart Gottes erleben wir insbesondere da, wo wir Gerechtigkeit üben. Wenn man Matthäus 25 liest, das Gleichnis vom großen Weltgericht, dann sind da Menschen und sagen, Herr, wo haben wir dich eigentlich gesehen? Und er hat gesagt, ich war krank, ich war im Gefängnis. Ja, und ihr habt mich besucht. Ihr wart da für mich. Und dann zählt er auf. Und die Menschen sagen, aber wir haben dich doch gar nicht gesehen. Ja, aber in den, was ihr tut, in den Armen, um die ihr euch kümmert, in denen, die Not haben, begegnet ihr mir. Und wir vergessen das manchmal, wir denken gar nicht dran. Sondern indem wir dem Nächsten Gutes tun, indem wir ihn begleiten, indem wir ihm etwas abgeben, indem wir für ihn da sind, indem wir ihn ermutigen, unterstützen, erleben wir unseren Herrn. Und vielleicht merken wir das erst, wenn wir irgendwann vor ihm stehen und er uns daran erinnert. Ja, aber Herr, wo habe ich Da warst du, da warst du, da warst du. Und ich bin jetzt schon sicher, dass im Himmel manche von den auch christlichen Superstars ganz beschämt gucken werden, dass da welche sind, die haben einfach so viel gedient und für so viele Menschen gebetet und keiner hat sie je gesehen. Und dann wird Jesus sagen, aber dort und dort und dort. Und ich denke, wow. Und ich habe dich als so unscheinbar wahrgenommen und die ganze Zeit bist du unserem Herrn begegnet, weil du ihm Gutes getan hast, weil du Menschen gedient hast. Ja, die Maßstäbe der Welt sind nicht die Maßstäbe des Himmels, sondern das hat viel mit Dienen, mit für andere Dasein zu tun. Warum wir Gottes Gegenwart brauchen, weil sie uns daran erinnert, dass er doch tatsächlich schon da ist, dass es eine Tatsache ist. Ja, es ist eine Tatsache. Und indem wir ihn loben, indem wir die Stille und auch die Schöpfung genießen, indem wir uns versammeln, indem wir Gutes tun, begegnen wir unserem Herrn. Er ist immer da, aber wir können ihm begegnen. So wie dir im Liebesbrief deine Frau begegnet oder dein Mann. So wie dir in der Zuwendung der andere begegnet, obwohl er doch immer da ist. Der zweite Gedanke, Gottes Gegenwart macht uns zu Jüngern. In diesem Text, den ich gelesen habe, habe ich vorhin auch zitiert, geht es eben nicht nur um die Gegenwart Gottes, sondern es beginnt damit, dass Jesus herzutrat und zu den Jüngern sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Gottes Gegenwart macht zu Jüngern. Gottes Gegenwart gibt uns den Auftrag, Menschen zu Jüngern zu machen, aber das beginnt mit dem, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und deswegen geht ihr hin, weil ich der bin, der es tun kann. Warum brauche ich Gottes Gegenwart? Weil ich das Reich Gottes nicht selbstständig ausbreiten kann. Das Reich Gottes wird von Christus ausgebreitet und wir sind berufen, ihm dabei zu helfen. Und ich sage das deswegen, weil das auch so eine kritische Stimme in unsere Zeit ist. Wenn wir meinen, das Reich Gottes darüber auszubreiten, dass wir God's own country sind oder über Militär oder irgendwas, das mag politisch vernünftig sein, aber das Reich Gottes breitet man nicht mit Gewalt und Kriegen und Nationalismus aus. Das ist eine Verirrung, das ist eine Irrlehre unserer Zeit. Wie man sich zu Krieg und Frieden stellt, ist, wie gesagt, das gehört nicht auf die Kanzel. Das ist eine politische Frage, können wir ein andermal diskutieren. Aber von der Kanzel her müssen wir verstehen, die Macht der Welt ist Christus gegeben. Und das, was irgendwann mal passieren wird am Ende der Zeit, da heißt es nicht durch Herr oder Kraft, sondern durch meinen Geist wird es passieren. Wir können das Reich Gottes nicht durch Panzer herstellen. Zum Glück haben die Amerikaner uns Deutschen befreit und so. Wie gesagt, Krieg ist noch ein anderes Thema. Aber das Reich Gottes ist etwas anderes, weil Christus ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und deswegen können wir Menschen zu Jüngern machen. Und das können wir durch unser Zeugnis, das können wir durch unsere Art und Weise, wie wir leben, das können wir durch Gerechtigkeit, aber niemand kann zum Glauben kommen durch mich. Das geht nicht. Sondern der Impuls, einen Menschen zum Jünger zu machen, fängt bei Christus an. Wir können durch unser schlechtes Zeugnis und wir können durch Missbrauch und alles Mögliche, können wir verhindern, dass Menschen zu Christus kommen, weil wir das Bild von Gott ihnen so schlecht malen, dass sie so viel Angst haben. Aber der eigentliche Impuls, zum Glauben zu kommen, passiert immer durch Christus selbst. Missionare können ein Lied davon singen. Du kannst noch so viele wunderbare Kurse anbieten, du kannst noch so moderne Gottesdienste gestalten, du kannst noch so schöne Sozialprojekte machen. Den Umstand, dass Menschen zum Glauben kommen und eine Reise als Jünger beginnen, fängt immer mit Jesus an. Du kannst dafür beten, du kannst ihn klar verkündigen, aber du kannst es nicht machen. Und da, wo wir versuchen, es zu machen, wo wir entweder zu ungeduldig sind und quasi so wie im Frühling jetzt, ne, schon mal am Gras zupfen oder an den Blumen schon mal rausziehen, ja, weil wir die Blüten sehen wollen, wir machen was kaputt, wenn wir ungeduldig sind. Es gibt Zeitpunkte. Wir machen was kaputt, wenn wir unseren Kindern vermitteln, ja, weil du doch aber ein frommes Kind bist, musst du so und so und so sein und anders als die anderen. Und die aber Jesus noch gar nicht kennengelernt haben, dann erleben sie nur Druck und nicht Glaube als Freiheit. Wir können da einiges falsch machen. Aber, und das ist die gute Nachricht, wir können es auch nicht wieder so falsch machen, dass Gott nicht gnädig wäre. Ja, das wäre ja schlimm, ja? Wenn die Lorbeeren kriegt er und das, was schief geht, kriegen wir. Nee. Zum Glück ist er sowohl im Erfolg als auch in der Niederlage einmal groß, einmal gnädig. Und wir können auch viel mitgeben. Wir können unsere Kinder auch zu guten Menschen erziehen. Doch, wir können da eine Menge machen. Aber dass sie zu Christus finden, das kann nur Christus schenken. Warum brauchen wir Gottes Gegenwart? Weil nur er Menschen zu Jüngern machen kann. Nur er. Und dieses Jüngermachen, das finde ich auch noch so interessant, dass wir sollen Menschen ja nicht zu Christen machen, sondern zu Jüngern, zu Nachfolger von Jesus. Auch das finde ich so spannend, weil dieser Weg, den der Glaube ausmacht, ist das, wozu wir einladen. Und dieses Einladen zu Christus ist manchmal sogar so, dass es das Leben nicht einfacher macht. Das hat nicht gestern jemand gesagt, aber mir hat mal jemand gesagt in der Eheseelsorge, als ich noch Pastor war, sagte, eigentlich ist es total blöd, Christ geworden zu sein. Früher habe ich meine Frau betrogen und hatte nie ein schlechtes Gewissen. Musste halt aufpassen, dass sie es nicht mitkriegt. Jetzt bin ich Christ geworden, habe ihr irgendwann alles gebeichtet und jetzt habe ich schon ein schlechtes Gewissen, wenn diese komischen E-Mails bei mir reinflattern und ich sie angeklickert habe. Ist total blöd mit diesem schlechten Gewissen immer, das hatte ich früher gar nicht. Und das ist nur ein kleines Beispiel, es ist nicht immer leichter, Christ zu sein. Plötzlich hast du ein schlechtes Gewissen, plötzlich hast du eine Aufgabe, plötzlich können Leute dich nicht mehr leiden. Mein alter Kumpel Matthias, der dann sagte, ja, sorry, wenn du nicht mehr mit mir in die Kneipe gehen willst, dann bist du nicht mehr mein Freund. Das kann was kosten, Christ zu werden. Jesus sagt in der Bergpredigt sogar, selig sind die, um meines Namens willen verfolgt werden. Und er sagt es voraus, er sagt, wer mir nachfolgt, ja, der muss damit rechnen, dass ich auch gekommen bin, das Schwert zu bringen. Nicht er mit dem Schwert, aber das Schwert wird durch Familien gehen, weil sich nämlich die Nichtgläubigen manchmal von den Gläubigen distanzieren. Und es wird schwierig. Es ist nicht immer einfach. Wir leben hier in einer Kultur der Freiheit und das ist gut so. Aber einige von euch kommen aus Gesellschaften, die wussten, was es heißt, verfolgt zu werden. Ich habe Christen in vielen Ländern besucht, in Indien, Pakistan, Ländern Afrika, Osteuropa. Und viele leben nicht in Freiheit. Es kostet was. Es ist nicht so einfach. Also das heißt, wenn wir Menschen zu Jüngern machen sollen, und weil dieser Weg des Jüngers eben auch nicht immer nur leicht ist, können wir das gar nicht von uns aus, sondern wir müssen darauf vertrauen, dass auch Gott sie stärkt und befähigt. Und mich fasziniert es immer so, wenn ich in Ländern bin, in denen Christen arm sind oder verfolgt sind, dann geben die mir immer mit auf den Weg, bete für uns. Also nicht in erster Linie, schick mir Geld, sondern bete für uns. Übrigens, wer für unsere Arbeit beten will, da hinten liegen auch so ein paar kleine Gebetskärtchen. Freuen wir uns sehr, wenn ihr das macht. Betet für uns, weil das bedeutet, dass ihr daran denkt, dass wir die Gegenwart Gottes brauchen. Wir brauchen Gottes Treue. Und das ist größer als alles andere. Größer als alles andere. Damit wir unseren Weg als Jünger gehen können und weitergehen können, brauchen wir die Gegenwart Gottes. Warum wir Gottes Gegenwart brauchen? Weil sie eine Tatsache ist und wir uns daran erinnern können, weil sie uns hilft, Jünger zu werden und Menschen zu Jüngern zu machen. Und das hängt mit dem Jüngersein zusammen, weil sie auch hilft, unseren Charakter zu verändern. Galater 5, Vers 22, die Früchte des Geistes sind Liebe, Friede, Freude, Güte, Sanftmut, Keuschheit, und so weiter. Und diese Dinge wachsen in uns aus der Beziehung zu Gott. Die wachsen nicht einfach so, sondern es ist Gott, der unseren Charakter verändert. Und das ist gut so. Wir brauchen seine Gegenwart. Und dann der letzte Teil in dem Thema, was ihr mir gestellt habt. Wozu oder wofür brauchen wir eigentlich Gottes Gegenwart? Und hier steht am Ende dessen, was Jesus sagt, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Wofür brauchen wir die Gegenwart Gottes? Damit wir durchhalten. Damit wir durchhalten. Oder Gottes Gegenwart gibt uns eine ewige Hoffnung. Leute, Glaube ist kein Spaziergang. Und jeder, der schon eine Weile mit Jesus unterwegs ist, es gibt Phasen, da hast du so Krisen, da kann man so zweifeln, da kann es sich so verdüstern. Menschen, die an Depressionen zu kämpfen haben, kennen das. Depression ist so elementar, dass sie häufig den Glauben mit einfärbt, wo man glauben will, es aber nicht kann, weil man krank ist. Es gibt richtig düstere Phasen. Und wenn ich dann weiß, nicht mein Glaube bringt mich in die Ewigkeit, sondern die Gegenwart Gottes, er, der in euch das gute Werk begonnen hat, der wird es auch vollenden. Dann gibt mir das eine Zuversicht, eine Hoffnung, die über alles hinausgeht. Wofür brauche ich die Gegenwart Gottes? Damit ich verstehe, dass das, was mich in die Ewigkeit trägt, dass das, was mich durchhalten lässt, dass das, was die schweren Tage erträglich macht, dass das, was größer ist als Schmerzen, dass das, was größer ist als Trauer, als Verlust, als Hoffnungslosigkeit, als Arbeitslosigkeit, als Kriegsängste, das ist er und nicht ich. Und das ist eine gute Botschaft. Das ist keine Botschaft, die uns klein macht. Das ist eine, die uns vertrauen lässt. Ja, die uns aufatmen lässt. Danke, Herr, dass du bis am letzten Tag, bis ans Ende der Welt da bist. Und das, danke, dass du uns die Hoffnung gibst, dass das Ende der Welt nicht das Ende der Welt ist, sondern nur das Ende der Welt, die wir kennen. Und dass es dort einen neuen Himmel und eine neue Erde geben wird und eine ewige Hoffnung. Und dass dort keine Tränen mehr sein wird und kein Leid. Und für alle, die kleine Kinder haben, auch kein Geschrei. Ja, so, dass dort etwas anderes sein wird. Dass da noch was kommt. Was ist das für eine unglaubliche Kraft? Wenn es um uns her schwieriger wird, dann ist es für uns Christen so wichtig, dass wir nicht in diese Klagelieder einfallen. Die sind so schnell, es geht so schnell. Ich sitze mit irgendwem und so schnell fangen wir an, über die Politik zu schimpfen und über alles. Lass uns über die Gegenwart Gottes reden und über die Zukunft. Das ist was anderes, das ist besser. Das tut gut. Ja, das ist was ganz Besonderes. Wofür brauchen wir die Gegenwart Gottes? Weil sie uns daran erinnert, dass unser Glaube nicht an uns hängt, sondern an ihm und an seiner Treue. Und dass seine Treue auch Krisen durchhält. Er hält es durch. Und dass seine Treue nicht am letzten Tag aufhört, sondern dass der letzte Tag der erste neue Tag ist. Und auch wenn wir versterben, es ist der erste neue Tag. Wie wird das aussehen? Gestern war ich bei einem Ehepaar, die haben sich eine tolle Reise gegönnt zum 30. Hochzeitstag und haben ein paar Bilder angeguckt. War richtig schön. Und dann merkt man so, oh, so schön, die Welt ist so schön. Und verheiratet zu sein ist so schön. Und so das alles nochmal genießen und so weiter, das ist so schön. Aber was ist denn jetzt, wenn Schluss ist? Sehen wir uns dann auch, kennen wir uns so? Oh, ganz viele Fragen, wie wird das sein? Und ganz ehrlich, ich kann das gar nicht alles beantworten. Die Bibel ist da eher unscharf. Was aber klar ist, es kommt noch eine Ewigkeit. Es hört nicht auf. Und wer zu Christus gehört und wer ihn kennt und wer auf seine Gegenwart, von seiner Gegenwart getragen ist, der wird da auch ankommen. Was für eine Verheißung. Ihr Lieben, warum brauchen wir Gottes Gegenwart? Weil sie eine Tatsache ist und es uns gut tut, dass wir uns immer wieder daran erinnern. Weil sie uns in die Nachfolge ruft und zu Gläubigen und Jüngern macht und unseren Charakter und unser Wesen verändert. Und wofür brauchen wir sie? Weil sie uns die Ewigkeit in den Alltag bringt und uns daran erinnert, dass der ewige Gott jeden Tag mit uns geht. Amen. Herr Jesus, danke für deine Gegenwart. Danke, dass du jetzt hier bist in dieser Gemeinde und an so vielen Orten in dieser Welt zu deiner Zeit. Danke, dass wir einen lebendigen Gott haben dürfen und dass wir dir vertrauen können. Danke, dass du treu bist. Danke, dass du da bist. Und lass uns das besonders dann erfahren, Herr, wenn es sich für uns nicht so anfühlt. Dann komm, dann durchbrich unsere Emotionen und mach dich, erklär dich, sei bei uns. Komm, Heiliger Geist, und mach du Jesus in unserer Mitte wieder und wieder groß. Amen. Amen.